Ja, vorhin hat Nano uns die Jahreslosung vorgelesen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Jahreslosung auch schon gehört habt. Wenn nicht, lese ich euch die nochmal vor, nach der Elberfelder Übersetzung. Da steht in Psalm 34, Vers 15, suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Jahreslosung. Und das Thema ist heute wahrer Frieden. Wahrer Frieden. Für euch als Information vielleicht etwas. Zurzeit gibt es auf 5 von 7 Kontinenten, ohne Australien und Antarktika, bewaffnete Konflikte. Also fast überall, ne? Und 2014 sind weltweit 164.000 bis 220.000 Menschen direkt an Kampfhandlungen gestorben. So viele wie seit 26 Jahren nicht mehr. 2015 starben in Konfliktgebieten mindestens 167.000 Menschen. Wisst ihr, wenn wir so diese Zahlen so ein bisschen hören, dann kriegen wir nur so ein bisschen was mit, wie viel Unfrieden überall ist. Und deswegen ist dieses Gedicht, was ich uns jetzt vorlese, so wichtig für unser Leben. O Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer vergibt, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Der Mann, der dieses Gedicht gedichtet hat, der hat's verstanden, um was es geht. Das ist ein Stück weit ein Himmel ein Stück von Himmel von diesem Inhalt dieses Gedichtes. Wisst ihr, wenn wir den Psalm 34 sehen, wo dieses herkommt, dann ist immer wichtig, so wann wurde das überhaupt geschrieben und wer hat ihn geschrieben und was war denn da los? Wisst ihr das? Der Psalm 34, der wurde von David geschrieben. Wann? Das lesen wir im 1. Samuel 21, als er ständig von Ahab verfolgt wurde. Er floh um sein Leben. Er war bedroht von allen Seiten. Also das war nicht so, dass der da in seinem Königspalast saß und Weintrauben gegessen hat und schön Wein getrunken hat und sein Leben gechillt hat. Er hat diesen Psalm geschrieben unter Todesnot. Er musste damit rechnen, jede Sekunde umgebracht zu werden von Saul und den ganzen Soldaten. Und mitten in dieser Bedrängnis, da schreibt er, suche Frieden. Also wenn einer Grund zum Hass gehabt hätte, dann David. Der hätte mit Recht auch den König hassen können. Der Saul, der ihn ohne Grund umbringen wollte. Und er hätte das Leben verbittert sein können. Aber ausgerechnet dieser David schreibt in dieser Situation, suche Frieden und jage ihm nach. Er hat kapiert, in diesen Bedrängnissen des Lebens ist der Friede Gottes so wichtig. Aber da steht, wenn wir richtig lesen, suche Frieden. Frieden fällt einem nicht zu. Wenn ich etwas suche, was passiert? Wenn ich suche, habe ich etwas verloren. Sonst suche ich nicht. Und den Frieden haben wir alle verloren. Ich werde nachher darauf hinkommen, wie wir den Frieden wieder zurückbekommen. Aber der Mensch ohne Gott ist ständig auf der Suche. Er sucht, er sucht, er sucht. Warum sucht er? Weil er das Leben verloren hat. Und David sagt hier, suche Frieden und jage ihm nach. David kannte sich damit aus, war ja ein Hirtenjunge. Und in der Jagd, da muss man alles einsetzen. Und wenn du Frieden haben willst, dann musst du dafür kämpfen. Manche machen sich das sehr einfach. Ja, ich habe ja versucht und ja, wenn die nicht wollen, dann ist das alles egal. Sollen sie doch verrecken. Das ist nicht Jagen nach Frieden. Gott sieht auch deine und meine Bemühungen. Wisst ihr, was ganz wichtig ist? In diesem Psalm, ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt, aber mir ist es immer wichtig, wenn ich sowas lese, dass man richtig den Zusammenhang sieht. Da steht, muss ich ganz kurz gucken, wo das steht. Wo habe ich mir das notiert? Da steht ein ganz wichtiger Satz. Muss ich ganz kurz gucken, das tut mir jetzt leid, ich habe das hier übersehen. Vers 21, da steht, er bewahrt alle seine Gebeine, Gott. Nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Das steht ausgerechnet in diesem Psalm. Und das ist schon prophetisch auf Jesus. Das wissen wir in Johannes Evangelium Kapitel 19, dass sie Jesus gerade die Beine brechen wollten und er starb. Man hat das gemacht, damit Menschen schneller sterben. Weil die Kreuzigung war so, man konnte sich mit der Kraft der Beine noch aufrecht halten. Und wenn Leute dort zu lange hingen, manche hingen da wochenlang, dann hat man, um sie zu erlösen, die Beine gebrochen und dann sind sie erstickt. Und das wollten die Soldaten beim Herrn Jesus machen. Aber er war schon gestorben und die Beine haben sie nicht zerbrochen. Und Jesus ist unser Passahlamm. Und das Passahlamm durfte laut 2. Mose 12 nicht gebrochene Beine haben. Man durfte nur ein Schaf für den Herrn zum Schuldopfer und Brandopfer und Sündopfer weihen, ohne Fehler. So genau ist die Bibel, dass sie schon über 1000 Jahre vorher prophetisch sagt, das Lamm Gottes, der Sohn des Menschen, ihm wird kein Bein gebrochen werden. Warum nicht? Damit das Opfer vollkommen ist. Hätte man ihm die Beine gebrochen, wäre es kein vollkommenes Opfer. So genau ist die Bibel. Sieht mal, ist das nicht interessant, dass genau der Herr Jesus diesen Vers erfüllt in sein Leben. Wisst ihr, der David ist in der schlimmsten Krise seines Lebens. Er flieht um sein Leben. Und während er diese Verse schreibt, benutzt Gott ein Vers aus diesem Psalm, das ganz wichtig ist für das Leben Jesu. Merk es dir, Gott gebraucht oft die dunklen Stunden deines Lebens, dass seine Verheißungen sich erfüllen. Merk es dir. Gerade ausgerechnet der Psalm 34, der davon berichtet, wo David dort auf Flucht ist. Gott nimmt aus diesem, was er dort schreibt, ein Vers, der zum Segen für alle Ewigkeit wird, nämlich, dass dem Lamm Gottes kein Bein gebrochen wird. So macht Gott die Dinge ganz anders. Das erste, was bedeutet eigentlich das Wort Frieden? Da könnte man jetzt eine Umfrage machen. Was ist Frieden? Manche sagen, die Abwesenheit von Krieg und Streit und Zank und so. Ja, das stimmt. Aber Frieden ist noch mehr. Aber unter anderem auch das. Das Wort Frieden ist ja ein hebräisches Wort. Das Wort Shalom kommt vom hebräischen Shalem. Und wisst ihr, was das heißt? Man sagt ja Shalom, ne? Das ist der Friede Gottes, oder? Shalom, so der Begrüßungsruf der Juden. Aber das heißt nicht nur Frieden. Das muss man wissen, das ist wichtig. Das kommt nämlich von Shalem, und Shalem ursprünglich im Hebräischen ist das Wort vollkommen und ganz sein. Das heißt, wenn man sich im Judentum Shalom wünscht, ist es mehr als Frieden. Es will damit ausdrücken, wieder vollkommen ganz sein, nicht Zerbruch haben, heil sein in Gott, alles so, wie es mal war, ohne Sünde. Das beinhaltet Shalom. Merkt ihr, was für ein Gewicht da drin ist? Ist viel mehr als nur so ein bisschen, was wir uns manchmal so denken. Und dann habe ich einen schönen Satz gelesen. Menschen machen Frieden, indem sie scheiden, was sich nicht verträgt. Und jetzt passt gut auf. Gott macht Frieden, indem er Zerschlagenes zusammenfügt. Das ist ein schöner Satz. Menschen machen Frieden, indem sie scheiden, was sich nicht verträgt. Gott macht Frieden, indem er Zerschlagenes zusammenfügt. Das ist unser Gott. Jetzt könnte man fragen, warum ist eigentlich kein Frieden auf dieser Erde? Warum? Warum gibt es so viel Unfrieden? Warum? Die Bibel sagt in Psalm 119, Vers 165 etwas Wichtiges dazu. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Die Bibel sagt, großer Friede entsteht wo? Wo man Gottes Wort liebt. Wisst ihr, warum das so duster in unserer Welt aussieht und vielleicht auch in unserem Leben? Weil das Wort Gottes nicht bestimmt. Die Menschen tun sich immer mehr distanzieren von Gottes Wort. Auch viele Christen lesen kaum noch ihre Bibel. Warum kein Frieden? Weil das Wort Gottes keinen Raum mehr hat. Römer 8, Vers 6, da sagt Paulus auch etwas Wichtiges. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Die Bibel sagt, fleischlich, das ist das, was muss ich nicht anstrengen. Fleischlich bist du automatisch durch die Sünde in dir. Geistlich wärst du, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, durch Jesus Christus, und du dann das tust, was der Herr will. Und wenn du das tust, was der Herr will, was passiert? Frieden. Das merkst du auch. Du kannst äußerlich noch so angegriffen sein. Wenn du in dem Gehorsam Gottes lebst, hast du ganz tiefen Frieden. Warum ist kein Friede? Weil genau das fehlt. Wisst ihr, die Weihnachtsbotschaft, die liest man so oft. Da steht in Lukas 2, Vers 14, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Da steht in den Menschen seines Wohlgefallens. Also Frieden auf Erden ist nicht dadurch einfach nur so da, sondern wo ist er? In den Menschen des Wohlgefallens. Das heißt, in den Menschen, die das wollen, was Gott will, da herrscht Frieden. Also wir merken, wenn wir zurückgehen, dann finden wir im ersten Buch Mose Kapitel 3 das Grundproblem der Friedlosigkeit, nämlich die größte Katastrophe der Menschheit, der Sündenfall. Und von dem Tag an, wo der Mensch sich bewusst entschieden hat, nicht auf Gott zu hören, fing das ganze Dilemma an. Am allermeisten das größte Dilemma, die Trennung von Gott. Dann der Tod, die Krankheit und all das, was dazugehört. Streit, Mord. Wir lesen dann in 1. Mose Kapitel 4. Da dringt die Erde das erste Mal Blut von einem Menschen. Da schlägt der eigene Bruder seinen Bruder. Kain und Abel. Und wie viel Liter Blut hat diese Erde schon getrunken? Der Höhepunkt, diese Erde hat selbst den Sohn Gottes umgebracht, die Sünde, hat Jesus das Leben gekostet und sein kostbares Blut floss am Kreuzesstamm von Golgatha. Und das ist das Hauptproblem, warum der Mensch keinen Frieden mehr hat. Die Trennung von Gott. Sein Ding machen wollen, nicht auf Gott hören, zu denken, so wie Satan das den Menschen eingeflößt, so auch Gott ist ein Spielverderber, mach doch dein eigenes Ding. Du musst ja nicht ganz ungöttlich sein, du kannst ja so ein bisschen auch auf den Gott hören, aber mach auch dein Ding. Also der Teufel hat ja nicht gesagt, die Schlange hat ja nicht gesagt, also alles, was der Gott euch da erzählt, ist dummes Zeug. Nein, er hat gesagt, ja, aber hat Gott wirklich gesagt, diesen einen Baum da? Wisst ihr, wir müssen einfach aufpassen. In der Bibel wird der Satan ja der Diabolus genannt, der Durcheinanderbringer. Er ist der Ursprung der Sünde, letztendlich aus ihm heraus das Böse. Und dort, wo er wirkt, ist ständig Unfrieden. Und wir merken, dass die Bibel recht hat, wenn sie ihn als Fürsten dieser Welt bezeichnet. Guckt euch diese Welt an. Du brauchst gar nicht woanders in den syrischen Konflikt gucken oder woanders. Du kannst in deine eigene Familie gucken. Wie viel Streit. Wie viel Unfrieden. Wie viel Zank. Ich finde das schön, wenn Menschen auf die Straße gehen und für Frieden demonstrieren. Alles schön. Aber ich frage mich manchmal auch so, was ist eigentlich das Anliegen? Was wollen die eigentlich? Ihr kennt ja alles dieses, wenn sie denn diese Banner haben, Frieden auf dieser Welt und so. Ich finde das schön, dass Leute sich aufmachen. Ich habe nichts dagegen. Nur wisst ihr, was das Friedenssymbol ist? Das ist die Taube. Wo hat der Mensch das genommen? Aus dem ersten Buch Mose. Nämlich nach der Sintflut war die Taube, die den Ölzweig hatte, und der Mensch wusste wieder, Noah wusste wieder, okay, ich darf wieder leben. Taube und das Ölblatt ist ein Bild des Heiligen Geistes. Das heißt, die Taube ist ein Symbol dafür, dass wieder neues Leben kommt. Deswegen ist sie ein Friedenssymbol. Das ist auch schön. Das ist okay, da habe ich nichts gegen. Ich glaube nur nicht, dass die Leute das meinen mit der Friedenstaube, dass das der gute Heilige Geist sein soll und dass Gott den Frieden wieder nimmt. Aber noch viel schlimmer ist dieses Peace-Zeichen. Das, dieses, was denn so geht, ne? Wisst ihr, das ist das Zeichen der Satanisten. Das ist nämlich das zerbrochene Kreuz. Damit wollen die Satanisten beweisen, Jesus ist gescheitert. Das benutzt man als Friedenssymbol. Ihr müsst nur wissen, das benutzen Satanisten. Dieses Symbol bedeutet nicht Frieden, sondern dass dieses Symbol bedeutet, Jesus ist gescheitert. Naja, und dann wisst ihr ungefähr, wenn das auf so ein Banner ist, wer dahinter steckt bei diesen Friedensmärschen. Interessant ist, dass diese Friedensmärschen, dass man da mehr Polizeiaufgebot hat wie bei manchen anderen Sachen. Und wir sehen, wir sind unfähig, Frieden zu schaffen. Und wie oft scheitern wir in unserer eigenen Familie auch, ne? Warum ist kein Friede? Weil leider da auch so viel Raum ist der Sünde, auch in unserem Leben, auch in unseren Gemeinden. Es könnte gar nicht so viel passieren in unseren Gemeinden, wenn es mehr Klarheit geben würde, dass wir den Herrn völlig und ganz dienen. Ist auch in deiner Ehe, in der Erziehung deiner Kinder, in deiner Familie. Die Sünde schleicht sich überall rum und frisst uns auf und raubt uns unseren Frieden. Und deswegen müssen wir die Sünde hassen wie die Pest. Wenn du die Sünde nicht hasst, dann wird genau die Sünde, die du so duldest, die bricht dir oft das Genick. Und dann gibt es ja Scheinfrieden. Kennt ihr das? Das steht schon im Alten Testament, im Propheten Hesekiel, Kapitel 13, Vers 10. Deshalb, ja, deshalb, weil sie mein Volk irreführen und sagen Friede, obwohl kein Friede da ist. Kennt ihr das? Friede, Friede. Friede, Friede, Eierkuchen wollte ich schon sagen. Aber Friede, Friede, ja, ist aber kein Friede. Alle reden von Frieden. Aber wo ist der Friede? Immer mehr Zank, immer mehr Streit. Alles bricht auseinander. Die Bibel sagt das voraus. Sie sagen Friede, Friede und wo ist nichts? Ist nichts. Scheinfrieden. In Daniel Kapitel 9, Vers 27, da wissen wir, dass der Antichrist mit Israel einen Bund eingehen wird. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Das sind die 7 kompletten Jahre. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. In der Mitte der antichristlichen Zeit wird der Antichrist sein wahres Gesicht zeigen. Am Anfang kommt er als der Verführer, er imitiert Jesus. Übrigens für Bibelleser, Offenbarung 6, die Verse 1 bis 8, das sind die 4 apokalyptischen Reiter. Das ist nicht Jesus, der dort auf das Pferd sitzt, auch nicht beim weißen Pferd. Das ist alles der Antichrist. Diese 4 verschiedenen Reiter sind die komplette 7 Jahre antichristlicher Zeit. Und die ersten beiden Reiter sind für die ersten 3,5 Jahre und die letzten beiden Reiter sind die letzten 3,5 Jahre. Aber allemal ist immer der Antichrist derjenige, der dort auf dem Pferd sitzt. Aber am Anfang ist so interessant. Wie kommt er am Anfang? Am Anfang in Offenbarung 6, da steht, Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend, um zu siegen. Da sitzt jemand auf ein weißes Pferd, und manche denken, das ist der Herr Jesus. Nein, das ist nicht der Herr Jesus. Der kommt in Offenbarung 19 auf dem weißen Pferd. Aber der Satan macht alles nach, der Antichrist. Der setzt sich auch auf ein weißes Pferd, wie Jesus in Offenbarung 19. In Offenbarung 19 ist aber Jesus derjenige. Und das heißt, er kommt am Anfang genau wie Jesus, fromm. Die Juden denken, unser Messias ist gekommen, der Friedensbringer. Er macht einen Friedensbund, das versucht man ja schon die ganze Zeit in Israel. Wie viel Bemühung. Die Bibel sagt uns, es wird einen großen Scheinfrieden geben. Es wird nochmal einen Bund geben, der scheinbar die Lösung bringt. Aber dieser Bund wird am Anfang vom Antichristen sein. Und der wird dann Israel ins Verderben bringen. Und später, wenn Israel dann Buße tut und den Herrn Jesus erkennt, dann komme ich nachher drauf. Geht's weiter. Aber merkt ihr? Es sieht scheinbar so fromm aus. Die Verführung. Scheinfrieden. Man denkt, man hat es jetzt. Und es gibt ein böses Erwachen auch für Israel. Sie denken, jetzt haben wir den Messias. Und sie denken, der Antichrist ist es. Er setzt sich in den Tempel und die denken, jetzt haben wir endlich. Und dann lässt er die Maske fallen. In Jeremia 6, Vers 14 steht, und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Und 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 3, da ist genau das Gleiche nochmal, nur im Neuen Testament erwähnt, diese Bibelstelle. Da steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Deswegen lass uns auf der Hut sein. Ich freue mich für jeden Politiker, der sich einsetzt, dass Frieden ist. Versteht mich nicht verkehrt, dafür sollen wir auch beten. Aber die Bibel warnt und sagt, es wird eine Zeit kommen, da meinen sie, alles in den Griff zu haben. Jetzt haben wir die Lösung. Das hatte Hitler auch gedacht, jetzt haben wir die Lösung. Ja? Lasst uns da ganz wachsam sein. Es gibt auch heute Leute, die eine falsche Vorstellung haben von Israel. Ja? Die denken, jetzt jeder, der Israel gut gesonnen ist, den müssen wir gleich umarmen und lieben. Ich freue mich für jeden, der auch für Israel betet und hilft und da sich einbringt, dass sie den Messias erkennen. Aber wir wissen, der Antichrist wird in Anführungszeichen der beste Freund Israels werden. Müssen wir aufwachen, wachsam sein. Manche schlafen, die schnarchen, die kriegen gar nichts mehr mit. Lass uns da nicht verführen. Also, es gibt einen Scheinfrieden und den gibt's leider auch unter Menschen. Wie viel Scheinfrieden, auch in Familien, wie viel Scheinfrieden. Ach komm, wir lassen das jetzt alles mal so und dann haben wir uns wieder alle lieb. Beim nächsten Mal trinken oder so, dann kommt alles wieder hoch. Der nächste Streit und dann erwürgt man sich wieder. Wisst ihr, Frieden geht nur, indem zwei Partner bewusst einen Vertrag unterzeichnen. Auf dieser Welt ist es auch so, ne? Friedensabkommen. Geht ein Staat und sagt, das ist mein Vertrag, hier ist das, hier ist meine Unterschrift und dann muss der andere sagen, und hier ist meine. Und das ist auch in den Familien so. Wir haben es vielleicht auch Jahrzehnte verdrängt in unseren eigenen Familien. Wir haben immer so gemacht, dass überall heile, heile Welt war. Die war nicht die heile Welt. Ich glaube nur, dass wir alle älter geworden sind, lebenserfahrener, und dass wir durch unseren Glauben vielleicht auch die geöffneten Augen bekommen haben von Herrn Jesus. Und jetzt sehen wir richtig. Wir haben uns immer viele schön sehen wollen. Das wollen wir alle. Und deswegen tut uns das vielleicht auch weh, dass plötzlich die Augen aufgehen und du merkst, oh, ist ja alles gar nicht so friedevoll. Wisst ihr? Und das Wichtige ist, dass wir dann nicht irgendwie Schauspieler werden, sondern dass wir ehrlich damit umgehen. Und das müssen wir lernen, das merke ich, das spüre ich. Wir müssen lernen und sagen, unsere Familie ist kaputt. Ja, sie ist kaputt. Ne? Vor 30 Jahren hätte sich das keiner getraut, auch nur annähernd auszusprechen, geschweige zu denken, obwohl es vielleicht schon so war. Und wir als Christen dürfen mit der Wahrheit ganz anders umgehen. Wir dürfen sagen, ja, unsere Familie ist vielleicht kaputt, unsere Beziehungen sind kaputt, ja, ist alles kaputt, ist alles zerbrochen. Aber wir haben Jesus. Und Jesus ist der Heiland. Und Jesus kann die kaputtesten Familien, die verrücktesten Beziehungen wieder gesund machen. Weil er das kann. Er kann das aber nur, wenn wir unseren Zerbruch ihn nennen. Ich weiß nicht, wie du für deine Situation betest, in deiner Familie, in deiner Ehe, in der Gemeinde oder wo auch immer. Gott will, dass du ihnen deinen Zerbruch bringst. Er will sagen, Herr, es ist alles kaputt. Es ist nur noch Scherbenhaufen. Aber ich übergebe es dir. Du bist der Heiland. Du kannst Heile machen. Scheinfrieden. Das sieht man dann auch, wenn manche so Abkommen sind. In Israel, ne? Damals noch, ich weiß, Arafat hat den Friedensnobelpreis gekriegt. So ein Mann, Friedensnobelpreis. Also das ist schon ein Hohn. Aber scheinbarer Frieden, ne? Der hat ein paar Tage gedauert und ging es wieder los. Ja, wer kann denn Frieden machen? Das ist doch, wir können ja mal nicht verzweifeln. Wir können ja hier nach Hause gehen, kriegen Depression. Jetzt kommt die Lösung, Geschwister. Jesaja 9, Vers 5. Da steht, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesus wird bezeichnet als der Fürst des Friedens. Also, der Fürst des Friedens. Also, wenn man jetzt die Analyse sieht, dann weiß man, zu wem man hin muss, oder? Wer ist die Lösung? Wer hat den Frieden? Jesus. Genau. Und Epheser 2, Vers 14, da steht, denn er, Jesus, ist unser Friede, sagt Paulus. Er sagt nicht, unsere Glaubenssätze ist unser Frieden, unsere Schlauheit ist unser Frieden, unsere Familie ist unser Frieden. Er sagt, Jesus ist unser Friede. Und jetzt ist eine ganz klare Logik. Wenn Jesus das Sagen hat in unserem Leben, was ist das Ergebnis? Amen. Deswegen, wenn du friedelos bist, dann ist es ganz klar ein Zeichen, dass Jesus nicht das Sagen hat in dein Leben. Deswegen sollten wir da rufen, Herr Jesus, du bist der Friedefürst, du lebst in mir. Und leider ist der Friede gar nicht so richtig da. Öffne mir die Augen. Herr Jesus, zeig mir, wo die Gründe sind. Und dann fängt Jesus an und zeigt uns Dinge, die wir korrigieren müssen. Und wohl dem Menschen, der nicht so stolz ist, sondern der sich das eingesteht und sagt, hier sind die Punkte meines Lebens, Herr. In 1. Petrus 3, Vers 10 und 11, da steht, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht trugreden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Das ist wieder die, schon der Psalm 34, ne? Und wisst ihr, was da steht? Das Reden. Das ist in Verbindung. Also da ist der Frieden da und das Reden. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, wie viel Unfrieden ist schon aus deinem Mund gekommen? Lieber Herr Jesus. Wenn der Herr Jesus jetzt für eine kurze Zeit dein und mein Reden hier auf die Leinwand aufbeamen würde, was wir so reden, wenn wir meinen, wir sind ungestört, ich glaube, wir würden nie mehr die Gemeinde betreten vor lauter Scham. Wisst ihr, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir darauf Acht haben, wie wir und wann wir und was wir sagen. Es ist so viel kaputt gemacht worden durch Reden, was nicht vom Herrn war. Und der meiste Unfrieden und Streit und Zank kommt durch aus der Hitze des Gefechts, dann schmeißt man die Leuten Dinge vom Kopf. Manchmal erschreckt man sich vor man selbst, was habe ich denn jetzt gesagt, jetzt habe ich alles kaputt gehauen. Wir sollten wie David beten, oder auch, ich bin der Meinung, David betet es so, oder ein Psalmist, Herr, stelle eine Wache vor meinen Mund. Lass uns da bloß aufpassen, was wir reden. Und dann steht in 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 16, was, er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit auf aller Weise, der Herr sei mit euch allen. Wie wird er hier genannt? Der Herr des Friedens. Davor der Fürst des Friedens. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn Jesus der Herr des Friedens ist, dann hat er Macht über den Frieden. Und dann kann ich sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Mein Körper soll dein Königreich sein. Und wenn Jesus dann die Herrschaft übernimmt, dann wird mein Leben ein Friedensreich. Und deswegen steht in Matthäus bei den Seligpreisungen, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Friedensstifter, nicht Streitbringer. Wir sollen Friedensbringer sein. Dann steht in Jesaja Kapitel 26 auch noch etwas Wunderbares, Vers 3. Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Das heißt, Frieden hat der, der Gott vertraut. Wisst ihr, warum wir oft so friedelos sind? Weil wir nicht ruhen in Gott. Wir sind immer der Meinung, dass uns etwas weggeht. Wie viel Unruhe haben wir? Wie viel Unruhe ist oft in unserem Leben, weil wir nicht in Gott ruhen? Wir machen uns Gedanken und Sorgen über Dinge, keine Ahnung. Und jeder von uns hat da seine Probleme. Wenn einer sagt, er hat das nicht, dann belügt er sich selbst. Die habe ich genauso, du auch. Wir haben alle Bereiche, wo wir dann plötzlich, wenn die Not dann kommt, dass wir plötzlich anfangen, wieder Ängste zu bekommen. Vielleicht ist es bei dir die Krankheit, vielleicht ist es das Finanzielle, deine Familiennot, ich weiß nicht was. Wo du denkst, oh, jetzt, das schaffe ich nicht. Oh, jetzt friedelos und das geht so schnell. Und dann lesen wir in Hebräer 13 etwas ganz Wichtiges nochmal in Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens steht dort. Der Gott des Friedens. Also er ist der Fürst des Friedens, der Herr des Friedens und jetzt der Gott des Friedens. Alles Christus. Der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, in alle Ewigkeit. Amen, steht dort. Er vollende uns. Und wenn der Gott des Friedens in uns arbeitet, dann sieht man das. Wer kann Frieden machen? Nur der, der erkannt hat, ich brauche Jesus. Und vielleicht hast du Jesus eingeladen in dein Leben, aber du bist trotzdem noch friedelos. Dann ist der Grund, dass du dein Leben ihm nicht ganz übergeben hast. Welche Bereiche deines Lebens hältst du die ganze Zeit noch fest? Wenn er der Gott, der Herr, der Fürst des Friedens ist, dann liegt es bestimmt nicht an ihm. Eine wichtige letzte Frage, wie entsteht denn Frieden? In Kolosser 1, Vers 20 ist die Antwort. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er, das ist der Herr Jesus, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch was hat er Frieden gemacht? Durch das Blut seines Kreuzes. Das heißt, Friede entsteht dort am Kreuz. Dort am Kreuz. Als sein heiliges Blut floss, war die Tür des Friedens auf für den, der sich einladen lässt. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir merken, das, was Adam verloren hat, hat Jesus wiedergeholt. Das, was Adam verloren hat, hat Jesus uns wiedergeholt. Und deswegen dieser Vergleich in Römer 5, wo Paulus vergleicht, was in Adam passiert ist und der zweite Adam, den er dort, der Jesus ist. Gott sei Lob und Dank, hat der anders gehandelt. Und dann lesen wir in Römer Kapitel 3, ab Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Und das ist das Herrliche. Hier wird der Herr Jesus verglichen mit der Sühneplatte im Allerheiligsten. Was ist denn da passiert im Allerheiligsten? Einmal im Jahr durfte der hohe Priester am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, dort rein. Zuerst mit einer Schale Blut für sich selbst Und dann muss der nochmal rein für die Sünden des Volkes. Und wo wurde das Blut aufgegossen? Es wurde genau auf den Sühnedeckel. Der Sühnedeckel war eine goldene Platte. Zwei Cherubim haben sich umarmt mit Flügeln und haben auf diese Platte geguckt. Ich habe euch schon mal gesagt, die Engel, die Cherubs sind die Engel, die auf Gottes Gerechtigkeit aufpassen. Und erst als das Blut dort auf der Sühneplatte lag, da kam was? Die Schechina. Die Herrlichkeit Gottes, da konnte Gott vergeben. Simon, so ist dein und mein Leben. Als Jesus am Kreuz starb, wir lesen das auch, dass er, im Hebräerbrief, dass er mit seinem Blut in das Allerheiligste im Himmel gegangen ist und hat eine ewige Erlösung gefunden. Und jetzt möchte ich dich mitnehmen, damit du Frieden hast über dein Leben. Wisst ihr, wo der Friede ist? Der Friede liegt in dem Blut Jesu für dein Leben. Als Jesus in den Himmel gegangen ist, stellvertretend, hat er dort auf den Gnadenthron, auf das Allerheiligste dort im Himmel, hat er ein für alle Mal sein Blut als ewige Sühnung gegeben. Nie mehr wird Gott ein Opfer fordern von dir. Und sein Blut wird dich für alle Ewigkeit gerecht sprechen. Das heißt, wenn Gott dein Leben betrachtet, dann betrachtet er dich immer mit dem Visier zuerst Jesus und dahinter bist du. Wenn Gott dich sieht, sieht er zuerst Jesus und deswegen liebt er dich ohne Ende. Deswegen ist er immer für dich auch da. Er passt auf dich auf. Er wird immer als Vater zu dir stehen. Auch wenn du ungehorsam bist und mal eigene Wege geht, wird sein Herz und seine Liebe immer für dich da sein, weil er dich in Jesus sieht. Keiner von uns hätte auch nur eine tausendstel Chance, überhaupt anzukommen, wenn das nicht so wäre. Ich bin so dankbar, manchmal bete ich auch so, dass ich sage, Vater, ich darf nur zu dir jetzt so kommen, weil Jesus vor mir ist. Das ist die schönste Botschaft, die es gibt. Er ist unser Friede. Und dann lesen wir noch in Philippa etwas. In Philippa Kapitel 4, Vers 9. Da steht, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das heißt, wenn wir praktisch unser Leben leben, dann wird Gott sich auch mit uns durch dieses Leben zeigen. In Römer 12, Vers 18 steht dann noch, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Oh. Ja. Mit allen Menschen in Frieden. So viel an uns liegt, steht aber da. Und jetzt möchte ich euch etwas sagen, was ganz wichtig ist, seelsorgerlich. Ich weiß, dass wir hier alle unsere Leichen noch haben im Keller. Alle. Der hier vorne auch. Unser Leben ist nicht so, wie der Herr sich das vorstellt. Wir haben alle noch Baustelle. Aber wir sollten nie uns darauf ausruhen und sagen, ja, so bin ich mal. Diesen Spruch vergiss. Sondern Herr, ich will alles dir übergeben. Und dann fängt das an. Und ich habe das in meinem Leben auch erfahren. Und dann ist Streit oder Schwierigkeiten. Dann müssen wir Dinge in Ordnung bringen. Und dann ist entscheidend, wie ich auf den anderen zugehe. Wenn der andere dann sagt, du, ich will nicht. Oder mich beleidigt und die Tür vor meine Tür zuschlägt, ist sein Problem dann. Aber ich bin frei. Aber eins möchte ich dir sagen, und das musste ich mir als erstes aussagen. Wie habe ich versucht, Frieden zu stiften? Das ist nicht unwichtig. Bin ich da so hingekommen zu den anderen und habe ihn gleich runtergerotzt? So. Die Frage ist, wie bin ich auf den anderen zugegangen? Habe ich wirklich in ganzer Demut und in Liebe versucht, ihn zu gewinnen? Wenn ich das wirklich getan habe und der andere haut mir trotzdem die Tür zu, dann ist das sein Problem. Weißt du, woran du aber erkennst, dass du wirklich mit Liebe dahinter stehst, wenn du danach nicht verbittert gegen den anderen bist? Viele sagen, ja, ich wollte ja, aber dieser Idiot und dieser Dummkopf. Und dann merkt man vom Reden schon, hallo, du hast ja noch so viel Hass in dir. Das ist ganz gut. Also wenn ich der andere wäre, ich hätte dich auch nicht angehen lassen. Wir müssen da ganz ehrlich zu uns selbst sein. Wenn der andere dann die Tür vor uns zuschlägt oder wenn manches dann nicht so wieder zu kitten ist, dann ist es wichtig, dass wir wirklich ein frei sind im Gewissen, dass wir sagen, Herr, ich habe es probiert. Ich habe das selbst auch erfahren mit Leuten, die mir ganz schlecht gesinnt waren, die über mich sehr viel Unwahres geredet haben. Und trotzdem habe ich sie angerufen und nochmal, aber sie nimmt es nicht an. Aber der Herr Jesus ist hier gegenwärtig. In meinem Herzen ist nicht ein Millimeter Hass, sondern ich bete fast jeden Tag für diese Menschen. Und die könnten jetzt kommen und mein Puls würde nicht eine Sekunde auf Zorn oder runtergehen. Ich würde mich eher freuen, wenn der wird hochgehen vor Freude. Weil ich schon längst das, was sie mir angetan hat, ist schon längst unter dem Kreuz vergeben. Und eins habe ich in mein kleines Leben gelernt. Wer bin ich, dass ich anderen Menschen die Schuld nicht vergeben will, wo Gott mir so viel in mein Leben vergibt? Das habe ich schon alles angestellt in mein Leben, wenn der Herr da so zu mir gewesen wäre. Dann mal gute Nacht. In Sprüche 3, Vers 1 bis 2 steht, mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Wisst ihr, das ist das Entscheidende, dass wir vom Wort geprägte Menschen werden. Wenn das Wort Gottes uns prägt, dann haben wir auch ganz andere Gedanken über das Leben, über den Menschen. Sieh mal, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich von Anfang bis zum Ende, dass Gott nur mit Sündern etwas macht. Also guck in deine Bibel. Das waren alles keine Raketen in dem Sinne. Guck mal genau dahin. Fängt mit Abraham an, der Vater des Glaubens. Was für ein Mann, ja klar. Aber was hat der auch alles gemacht? Hat gelogen. Das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. War eine Halblüge, war seine Halbschwester, aber trotzdem war es eine Lüge. Und wo der sie hingebracht hat, in welchem Haus, also der Vater des Glaubens, David, hat ihn nur Sia umbringen lassen. Und die anderen Sachen kennt ihr auch. Mose, was haben die alles gemacht? Mörders. Ja, mit solchen Menschen macht Gott Geschichte. Wisst ihr, was das Problem nur ist, dass wir das so oft vergessen? Wir bilden uns manchmal ein, dass wir die gewaltigen Heiligen sind. Und eigentlich hat Gott doch nur auf solche gewaltigen Heiligen wie dich und mich gewartet. Weißt du, wenn du so denkst, dann bleib zu Hause, kann Gott mit dir gar nichts anfangen. Aber wenn du der Meinung bist, dass du nicht würdig bist, eigentlich diese Kirche zu betreten, dann bist du hier richtig. Und wenn du dann aber auch noch verstanden hast, dass am Kreuz die Würdigung stattgefunden hat, dann bist du noch richtiger. Und wenn du dann anfängst, dieses kleine kaputte Leben, was du hast, den Herrn Jesus vor dem Kreuze zu Füße zu legen und sagen, mach mit mir, was du willst, ja, dann hast du einen Sechser in dein Leben. Das will der Herr. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir dies hier alle, diese künstlichen, frommen Lasten fallen lassen. Und dass wir noch viel ehrlicher im wahren Frieden Gottes unterwegs sind. Der wird kommen. Da steht in Jesaja 11, Vers 9. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg, das ist Israel. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Israels, der als Feldzeichen der Völker dasteht, Jesus. Nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Kapitel 11 in Jesaja ist das zukünftige tausendjährige Friedensreich, das Jesus aufbauen wird. Und was wird dort sein? Es wird voll von Erkenntnis des Herrn sein. Man wird nur noch nach ihm fragen. Und was passiert? Frieden und Herrlichkeit. Und wisst ihr, das ist das, was in dein und mein Leben so wichtig ist. Jetzt schon. Nicht erst im Friedensreich, sondern jetzt. Sag doch den Herrn Jesus nochmal ganz neu. Herr, schenk du, dass mein Leben dein Friedensreich ist. Dass du dich wohlfühlst in meinem Leben, dass durch mich Ströme des Friedens fließen. Was für ein Mensch bist du? Bist du dafür bekannt, dass du verbindest oder kaputt machst? Bist du jemand, der alles dafür einsetzt, dass Menschen wieder zusammenkommen, oder gehörst du zu denen, die noch draufschlagen, dass noch mehr kaputt geht? Wenn du zur letzteren Sorte gehörst, dann bist du meines Erachtens kein wiedergeborener Christ. Dort, wo Jesus Christus der Herr ist, da werden wir seine Eigenschaften annehmen. Ist dir schon mal aufgefallen, wie verbindend Jesus war? Wie er die Kaputten nachgegangen ist? Mensch, was hätten wir Petrus, den hätten wir erschlagen. Der hätte hier noch nicht mal eine Einladung haben. Den Petrus, den hätten wir noch nicht mal im Chor hier singen lassen. Du, Pfeife, hau du bloß ab. Hast geschworen, dass Jesus nicht kennst. Hast dich verflucht. Was bist du denn für einer? Hau bloß ab. So wären wir mit Petrus umgegangen. Und Jesus, wisst ihr, was der mit ihm gemacht hat? Der hat ihm Frühstück gemacht. Der hat ihm Frühstück gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass der Petrus, der hat gedacht, sag mal, was ist los? So ist noch nie jemand mit mir umgegangen. Und jetzt passt gut auf. Wisst ihr, wer der größte Mentor von Markus war, der in der ersten Missionsreise abgehauen ist? Paulus sagt, den nehme ich nicht mehr mit. Wisst ihr, wer der größte Mentor von diesem Markus war? Petrus. Wisst ihr warum? Genau darum. Weil er gemerkt hat, auch ich habe mal fürchterlich versagt. Und dann hat Jesus mir ein Frühstück gemacht. Und dann ist er zu seinen Neffen hingegangen, zu Markus, und hat gesagt, Markus, weißt du, ich kenne einen, der dir nicht den Kopf wäscht, sondern die Füße. Und zum Schluss möchte ich uns noch etwas vorlesen. Brückenbauer. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Gib mir den Mut zum ersten Schritt. Lass mich auf deine Brücken trauen. Und wenn ich gehe, geh du mit. Ich möchte gerne Brücken bauen, wo alle tiefe Gräben sehen. Ich möchte hinter Zäune schauen und über hohe Mauern gehen. Ich möchte gern dort Hände reichen, wo jemand eine harte Faust ballt. Ich suche unablässig Zeichen des Friedens zwischen Jung und Alt. Ich möchte nicht zum Mond gelangen, jedoch zu meines Feindes Tür. Ich möchte keinen Streit anfangen, ob Friede wert, liegt auch an mir. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Gib mir den Mut zum ersten Schritt. Lass mich auf deine Brücken trauen. Und wenn ich gehe, geh du mit. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten von ganzem Herzen dir danken, dass du gesehen hast, wie Friede und Ruhe los nicht nur diese Welt ist, sondern unser Herz, mein Herz. Und Herr Jesus, du hast den Himmel verlassen, bist auf diese Erde gekommen und hast fürchterlich gelitten dort am Kreuz. Und Herr Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du am Kreuz Frieden gemacht hast. Dass wir das erkennen durften, dass wir dich einladen durften in unserem Leben, in unserem Herzen. Und Herr Jesus, du bist in unserem Herzen jetzt dort, wenn wir dich eingeladen haben und du siehst, wie dunkel es oft ist in unserem Leben. Vergib du mir, vergib du uns, dass dein Frieden so wenig sichtbar wird. Und wir möchten alle gemeinsam Buße tun, wo wir hätten Brücken bauen können und haben sie eingestürzt. Herr, vergib uns, wo wir Unfrieden gestiftet haben, wo wir nicht so gehandelt und geredet haben und gelebt haben, wie es sich gebührt als ein Christ. Und Herr Jesus, wir bitten dich hier und jetzt, vergib uns und mach aus uns Brückenbauer. Amen.